Auf der Suche nach der Gegenwart Gottes. Ich bin auf der Suche, also als Gottsucher, suche, wo ist Gott gegenwärtig, wo wohnt der Herr? Die Jünger haben ständig gefragt, Herr, wo bist du zur Herberge? Nirgendwo ist schöner als in der Gegenwart Gottes. Also ich möchte dich einladen, mit mir auf der Suche zu gehen. Wir wollen den Herrn suchen. Früher hat man gebetet, Nächte durchgebetet, weil man den Herrn gesucht hat. Auf der Suche nach der Gegenwart Gottes. Wo ist Gott zu finden? Das ist mein Thema. Aber zuerst einmal, ich lade euch noch herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein um 16 Uhr. Entscheide du selbst den Ausgang deines Kampfes, deiner Anfechtung. Du entscheidest, wie es mit dir weitergeht. Ob du unten liegst oder oben, über Wasser hast oder unter Wasser bist. Ob du auf Wasser mit Jesus wandelst oder nicht, du entscheidest. Nämlich dein Kampf. Den Wolf, den du fütterst, dieser Wolf wird siegen. Der Weiße oder der Schwarze, der Gute oder der Schlechte, Gott oder der Teufel. So, das wird das Thema sein am Mittwoch. Dann am Freitag die unbeschreibliche Gabe Gottes. Ich werde über den Heiligen Geist sprechen, aber wir haben noch mehr Gaben als den Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben, wenn du die Bibel richtig studierst, mindestens 28 verschiedene Gaben in der Bibel, was Gott uns beschenkt. Also da kannst du eigentlich den ganzen Monat jedes Mal eine neue Schublade aufmachen und eine neue Gabe rausholen. Gott ist ein reicher Gott, ein guter Gott. Also die unbeschreibliche Gabe Gottes. Natürlich, Jesus ist die größte Gabe, das größte Charisma. Was würden wir ohne Jesus machen? Also da wären wir verloren. Dann am Samstag, so Gott will und wir leben, Gott ist der unsichtbare Schachmeister. Schachmeister, nicht Schachtmeister, sondern Schachmeister. Gott ist derjenige, der einfach... Manchmal schauen so Schachspieler, schauen stundenlang auf das Brett und dann mit einem Zug ist alles erledigt. So ist Gott. Und deshalb, Gott lässt sich manchmal so viel Zeit mit dir und mit mir, dass es mit einem Zug alles erledigt ist dann plötzlich in unserem Leben. Alles vorbei und dann ist der andere Schachmatt. Am nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, es ist nicht Pfingsten, ich habe mich nicht vertan im Kalender, aber ich werde über das Feuer sprechen, das Feuer des Heiligen Geistes. Feuer, 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 ja, Feuer fiel auf mich, als Pfingsten geschah und Pfingsten kam. Also jedes Werk muss durchs Feuer durch, was das Feuer wirklich ist, denn es gibt manchmal Christen, die beten dummes Zeug zusammen. Herr, tauf uns mit Geist und Feuer. Wenn du das wüsstest, was Feuer wirklich ist, da würdest du ein bisschen weniger beten. Tauf mich mit Geist und Feuer. So, das nur nebenbei. Ich habe noch ein Gemeindeproblem, das ich weitergeben möchte, oder in eigener Sache, aber eigentlich gebe ich es weiter. Ich habe gebetet, wie ich das Problem lösen soll. Und als ich da die Nachzahlung oder die Aufforderung, unser Strom nachzuzahlen, hier für das Gemeindezentrum bekommen habe, habe ich gedacht, um Himmels Willen, so viel. 2.800 Euro müssen wir nachzahlen. Und da, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als ich das bekommen habe, aber dann habe ich gebetet und dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Soll ich das bezahlen aus meiner Tasche oder das ist doch die Sache der Gemeinde oder das ist die Sache der Leute, die Predigten hören und bedient und gedient werden. Also das ist unsere gemeinsame Sache. Und der Herr hat gesagt, sag's dreimal in den Gottesdiensten, dass wir diese offene Rechnung haben, dass wir Strom nachzahlen müssen, 2.800 Euro und dann überlasse es mir, sagt der Herr. Ich will dann für euch sorgen und will für euch streiten und du sollst still sein. Und seitdem ich das mich dazu entschieden habe und das am Freitag gemacht habe. Am Freitag habe ich angekündigt, gestern habe ich angekündigt und heute kündige ich zum letzten Mal an. Als ich hergefahren bin, habe ich gesagt, lieber Gott, warum soll ich das dreimal machen? Weil manche gar nicht hören, da muss der Herr manchmal dreimal sagen, dass sie ihr Konto plündern oder dass sie zur Bank gehen und dann das Geld abheben und zahlen. Ich bin überzeugt, dass irgendjemand das mit einmal bezahlt. Nicht nur, dass wir mit kleinen Beträgen, wir werden auch mit kleinen Beträgen sind dankbar und danken Gott, aber ich bin überzeugt, ich habe schon immer wieder sowas erlebt, dass plötzlich jemand zur Bank ging und abgehoben hat. Oft Leute, die wir gar nicht kennen und mit denen wir gar nichts zu tun haben. Vielleicht, du kannst es nicht bezahlen, du musst dich auch nicht angesprochen fühlen, aber irgendjemand ist angesprochen und dem musst du dreimal sagen. Montag, also nicht nur Freitag, Samstag jetzt heute. Und so wer uns helfen möchte, wer einfach diese Last von mir nehmen möchte oder von der Gemeinde auch nehmen möchte, der kann das tun, entweder auf Konto uns überweisen oder in Opfer hier einfach hineinlegen diesen Betrag. Und Gott wird dich segnen. Gott wird dich segnen, wenn du was fürs Reich Gottes tust. Er wird dich segnen, überbitten und verstehen. Fertig. Ich werde nicht mehr drüber sprechen. Und ich vertraue Gott, dass Gott sein Werk vollendet. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders. Also mit diesem besonders habe ich eigentlich so zu tun gehabt. Aber Das hat mir etwas gelehrt. Sag's dreimal und mehr werde ich nicht sagen. Okay. Auf der Suche nach der Gegenwart Gottes, was braucht die Welt mehr als diese ordnende Macht, diese starke Hand, die eingreift, die alles wohl macht, alles gut macht? Das ist der Herr, die Gegenwart Gottes. Und wir haben manchmal vielleicht Probleme mit uns, mit unseren Familien, vielleicht mit unserer Gesundheit, vielleicht mit unseren Finanzen, vielleicht mit unserem Glauben. Du hast Probleme und manche Probleme löst du nicht. Vieles kehren wir unter dem Teppich. So wie unser Jakob in der Bibel. Dieser Jakob hat gedacht, wenn ich jetzt der Fremde bin beim Labern und dort meine Familie aufbaue, dort meine Existenz aufbaue, wenn ich zurückkomme, die Sache mit dem Esau ist vergessen. Aber die Sache mit dem Esau war nicht vergessen. Nach 21 Jahren kommt das wieder hoch. Dann bricht etwas auf. Wir können vieles unterdrücken. Aber wir können es nicht aus der Welt schaffen. Und nur einer kann die Sache aus der Welt schaffen, wo irgendwo was falsch gelaufen ist in unserer Vergangenheit, das ist der Herr. Aber wie hat Jakob das Problem gelöst? Er hat eine ganze Nacht mit Gott gerungen. Eine ganze Nacht mit Gott gerungen. Und dann sagt der Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und erst als der Herr ihn berührte, war das Problem gelöst. Mit einem Schlag kommt der Esau entgegen und die Brüder umarmen sich, küssen sich, haben sich lieb. Es ist alles vorbei. Weißt du, Gott muss die Probleme lösen in unserem Leben. Die Gegenwart Gottes muss die Probleme lösen. Und deshalb, ich spreche über die Gegenwart Gottes, die mit starker Hand unsere Probleme löst. Du bist jetzt nicht mehr Jakob, du heißt jetzt Israel. Und du bist jetzt nicht mehr der Kämpfende. Jetzt kämpfe ich für dich, jetzt arbeite ich für dich. Jakob hat also die ganze Situation durch die Gegenwart Gottes verändert bekommen. Die Gegenwart Gottes verbrennt. Nächsten Sonntag spreche ich über das Feuer, aber steige jetzt schon ein bisschen ein. Die Gegenwart Gottes verbrennt alles wie Feuer, verbrennt alles Menschliche. Wenn Gott da ist, dann kannst du das ganze Gequatsche, das ganze Gerede, kannst alles vergessen. Da ist alles vorbei. Das Feuer verbrennt alles Religiöse, das Feuer verbrennt alle menschliche Philosophien und Gedanken, Gebäude und alles, was man sich so aufgebaut hat an Vorurteile. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, fällt alles flach, fällt alles aus. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, ist das Materialistische vorbei, das Seelische, das Fleischliche. Ja, sogar selbst das fremde Feuer, das Menschen manchmal reinbringen möchten durch ihre Begeisterung, durch ihren Enthusiasmus. Auch das wird sich verbrennt. Da kann man gar nicht vor der Herrlichkeit Gottes mehr stehen, vor der Gegenwart Gottes. Das ist die Gegenwart Gottes und um die bitte ich und um die ringe ich auch heute, dass die Gegenwart Gottes einfach in unserer Mitte ist, dass die Gegenwart Gottes spürbar ist, dass die Gegenwart Gottes realistisch ist, dass wir einfach, wenn wir nach Hause sehen, wir wissen, wir sind Gott begegnet. Wir sind nicht mehr dieselben. Da, wo der Sohn, wo der Heilige Geist ist, da ist auch der Vater und wo der Heilige Geist ist, auch der Sohn da und wo der Vater ist, ist also auch der Heilige Geist da. Wenn nur einer von der Gottheit da ist, da ist die ganze Gottheit da, die Gegenwart Gottes. Weißt du, deshalb ist sie gar nicht so wichtig, wo was ist, wie viel Engel da sind. Wenn schon ein Engel da ist, ist schon die Gegenwart Gottes, auch die Engel repräsentieren die Gegenwart Gottes. Oder ich gehe noch ein Stückchen weiter, wo das Wort Gottes, die Bibel verkündigt wird, da ist die Gegenwart Gottes zu Hause. Wo die Bibel verkündigt wird, wo Gottesfurcht ist, da ist die Gegenwart Gottes. Die Engel lagern sich, wo Menschen Gott fürchten, Respekt vor Gott haben. Gott ist immer dort gegenwärtig, wo man auf ihn hört. Also ich möchte über die Gegenwart Gottes heute euch ein paar Gedanken mitteilen. Wo man Gott vertraut, da ist Gott gegenwärtig. Wo man über Gott spricht, da ist Gott gegenwärtig. Rede über Gott, über den armen Jesus, über den Heiligen Geist, dann ist Gott gegenwärtig. Da, wo Gott verehrt wird, wo Gott angebetet wird, ist er gegenwärtig. Die Gegenwart Gottes ist für mich persönlich so ein Rastplatz, so eine Oase. Hier kann ich mich entspannen, hier kann ich mich erholen. Und das sollte die Gegenwart Gottes sein. Nicht, wo man verkrampft ist. Ich muss beten, ich muss singen, ich muss predigen. Nein, die Gegenwart Gottes, du kannst relaxen. Du kannst einfach dich gehen lassen und bammeln, die Seele bammeln lassen in der Gegenwart Gottes. Da musst du nicht verkrampft sein, denn Gott ist dein Vater. Er ist nicht irgendein Richter oder ein Henker, der einen umbringt oder in die Hölle wirft. Nein, Gott ist unser Vater. Jesus ist unser Erlöser. Der Heilige Geist ist unser Tröster. Die Gegenwart Gottes, da muss ich nicht so verkrampft sein. Viele Christen sind verkrampft, wenn sie zu Gott gehen und denken, ja, da muss ich in Respekt und Gottesfurcht. Majestät. Es ist schön, wenn wir von der Majestät sprechen. Aber Königskinder, die sagen, aber lieber Vater, als die Elisabeth, Queen Elisabeth, ihren Geburtstag feierte, da wurden ein paar alte Bilder gezeigt von früher. Da liegt doch die Königin mit ihren Kindern und spielt auf der Wiese. Die rollt sich mit den Kindern auf der Wiese. Das ist die Majestät, wo die alle stramm stehen. Verstehst, der Vater spielt mit uns. Merkst du nicht, dass Gott mit uns manchmal auch spielen möchte und sich mit uns auf dem Boden wälzen möchte und mit uns im Sandkasten buddeln möchte? Kannst du dir Gott so vorstellen oder stellst du Gott als strengen Vater vor, der sagt, Kinder, ihr müsst schön brav am Tisch essen mit Messer und Gabel? Nein, Gott ist ein freundlicher Gott und Freundlichkeit ist ein Kennzeichen Gottes. Er ist freundlich, gütig und barmherzig. Du musst diesen fremden Gott da, diesen abstrakten Gott, Jehova, Elohim, El Shaddai, Adonai. Und was noch für hunderte von Namen über Gott gibt, kannst alles vergessen. Wir leben im Neuen Testament und nicht mehr im Alten Testament. Gott ist für uns kein unbekannter Gott, sondern ein bekannter Gott. Wir sind per Du mit ihm. Für mich ist das toll. Weißt du, das ist in der Gegenwart Gottes zu sein, das ist so ein Ort, wo ich auftanken kann und wo ich neue Kräfte schöpfe, wo ich meine Niederlagen verarbeite. Weißt du, wo ich weinen und lachen kann in der Gegenwart Gottes, ist nicht nur, dass du nur Halleluja jubelst. Nein, in der Gegenwart Gottes kannst du dein Herz ausschütten. Kannst du deinen Schmerz sagen, kannst dir sagen, was dir fehlt. Da holst du neue Kraft, da orientierst du dich neu. Und nur in der Gegenwart Gottes, da werden deine Augen aufgehen und sagen, Vati, das ist alles von dir und das ist alles für mich und das hast du mir versprochen und das gibst du mir, ich habe es doch gar nicht verdient. Und dann merkst du, was Gnade ist, alles unverdiente Art und Weise. Hast du schon deinen Gott kennengelernt? Suche Gott als den barmherzigen Gott, nicht diesen Gerichtsgott, der nur mit Feuer und Schwefel antwortet. Weißt du, dieser Gott ist für die Welt, für die Unerlösten, für die Heiden, für die Antichristen. Aber unser Gott ist ein freundlicher Gott. Ich habe Gott anders kennengelernt und ich bin froh, dass ich so meinen Gott kennengelernt habe. In seiner Gegenwart, da bin ich gesegnet, da bin ich sicher, da fühle ich mich stark. Sobald ich aus der Gegenwart Gottes rauskomme, du, dann geht's mir wieder schlecht. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber sobald du wieder in der Gegenwart Gottes bist, bist du angezogen von einer gewaltigen, starken, mächtigen Kraft. Du wirst getragen, du spürst plötzlich, es geht vorwärts mit mir. Plötzlich merkst du, ich habe Erfolg, das geht aufwärts, meine Seele atmet auf, ich bin stark. Oder selbst wenn du arm bist, sagst du plötzlich, ich bin reich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ohne der Gegenwart Gottes, dann merkst du plötzlich, ich bin schwach. Es ist genauso wie ein Gerät, wie eine Lampe, wie eine Glühbirne. Oh, die gibt's bald gar keine mehr. So die normalen Glühbirnen, die 1000 oder 100 Jahre uns gedient haben, die wird jetzt langsam abgeschafft. Aber was würde eine Birne ohne elektrischen Strom machen? Aber so ist es, wenn du die Gegenwart Gottes nicht mehr hast, bist du wie ohne Strom. Bist schlapp, lässt die Flügel hängen, kannst nicht mehr, verstehst die Welt nicht mehr. Ohne der Gegenwart Gottes, Geschwister, und deshalb ist es so wichtig, dass wir in diese Gegenwart Gottes hineinkommen, ohne die Gegenwart Gottes kannst du nicht einmal beten. Weißt du, wenn Gott nicht da ist, dann bete ich nur zur Decke. Aber nicht mehr, nicht einmal das manchmal. Weißt du, ohne der Gegenwart Gottes bin ich stumm, bin ich taub, bin ich blind. Und das ist, warum so viele Menschen geistlich blind und stumm sind, weil ihnen fehlt die Gegenwart Gottes. Sie haben Religion, sie sind sehr religiös. Aber sie sind unterbelichtet, weil die Gegenwart Gottes fehlt. Sie blicken nicht durch. Da ist niemand, der ihnen zuhört. Da ist niemand, der sie versteht. Da ist niemand, der ihnen antwortet. Sie rufen. Und denk nur an die Geschichte von Elia und den Baalspriester. Da schrien sie, die ritzten sich, dass das Blut nur spritzte. Aber was ist passiert? Nix. Aber unser Elia, der einen Zugang zu Gott hat, der seinen Gott kannte. Und weißt du, wo er ihn kennengelernt hat? Am Bach Krit und bei der Witwe. In der Stille. Dort hat er seinen Gott kennengelernt. Dort hat er die Gegenwart Gottes erlebt. Und deshalb die große Frage, die mich immer bewegt, wo finde ich Gott? Unter der Brücke? Auf dem Eiffelturm? Oder irgendwo in einer Pyramide, in einem Tempel? Du findest Gott in der Kammer. Dort ist Gott gegenwärtig, wo du allein mit Gott sein kannst. Am Bach, im Wald. Im Wald, da ist schon zu viel, da sind noch Rehe da und da sind noch Igel da und da sind noch anderes Getier da. Aber wo du ganz allein sein kannst mit Gott, dort begegnest du dem Herrn. Aber du brauchst die Gegenwart. Ohne die Gegenwart Gottes bist du machtlos. wir sind alle dann ohne der Gegenwart Gottes machtlos, willenlos. Weißt du, wir haben Wünsche über Wünsche, Träume über Träume, aber die gehen nicht in Erfüllung, denn nur mit Gott gehen Lichter auf, an. Und mit Gott geschieht plötzlich etwas. Gott ist, der uns die Sünden vergibt. Weißt du, wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist, kannst du so viel bekennen und so viel beichten und so viel Buße tun und so viel dich demütigen und dich auf den Kopf stellen, wird nichts passieren. Wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist, wirst du keine Vergebung finden. Aber wenn der Herr da ist, dann musst du sagen, oh Gott, vergib mir alle meine Sünden. Und plötzlich bist du ein Heiliger und gehst anders nach Hause, als du gekommen bist. Die Gegenwart Gottes. Ohne die Gegenwart Gottes bist du tot. Handlungsunfähig, kannst dich nicht mitteilen, da bist ein Habenix, bist voller Komplexe, voller Minderwertigkeit, Komplexe, also ich kann gar nicht so. Das ist der Grund, warum so viele minderwertig sich fühlen und so schwach sich fühlen, weil Gott in ihrem Leben nicht fehlt. Wäre Gott in deinem Leben, dann würdest du sagen, mit meinem Herrn vermag ich alles. Mit meinem Herrn vermag ich alles. Ohne der Gegenwart Gottes hast du keinen Vater, keinen Bruder, keine Schwester, keine Mutter, hast du gar nichts. Da kommst du auch in der Gemeinde nicht zurecht. Wir wundern uns manchmal, warum manche Leute in der Gemeinde nicht zurechtkommen. Weißt du, in der Gemeinde kommst du nur zurecht, wenn Gott gegenwärtig ist, und zwar in dir. Nicht in der Gemeinde. Weißt du, Gott ist nicht in der Gemeinde gegenwärtig, im Raum, in der Halle, im Saal. Nein, Gott ist in jedem Einzelnen gegenwärtig. Und wenn du in die Versammlung kommst und du hast nicht die Gegenwart Gottes, kommst du mit dem anderen, der die Gegenwart Gottes hat, nicht zurecht. Kriegst du Streit? Gehst ihm auf die Nerven? Oder er geht dir auf die Nerven? Weißt du, wenn wir zusammenkommen, wir sollen immer die Gegenwart Gottes mitbringen. Jeder Einzelne. Wir sollen den Herrn mit hineintragen in der Gemeinde. Und sie verkauften alles, was sie hatten, und sie brachten alles zu den Apostelfüßen. So war es in der Urgemeinde. Nicht nur materialistisch. Es war auch geistlich so. Wir müssen also die Gegenwart Gottes mitbringen. Aber wenn du Streit mitbringst, wenn du Bitterkeit mitbringst, wenn du Verletzungen mitbringst, wenn du Hass mitbringst, wenn du das mitbringst, wunder dich nicht, dass der liebe Gott von dir wegläuft. Und das ist so der Fall. Menschen, die nicht in der Gegenwart Gottes selber leben, du musst dich mal befinden in dieser Gegenwart Gottes. Du musst von dem Thron Gottes runterkommen und dein Angesicht muss leuchten, wie bei Moses einst, als er vom Berg herabkam. Also wir tragen die Gegenwart Gottes, aber viele kommen damit irgendwelchen anderen Motiven, mit egoistischen Gedanken, und dann werden sie frustriert, an den Kopf gestoßen, weil die Gegenwart Gottes, entweder haut sie uns um oder stellt uns fest auf die Beine. Das ist die Gegenwart Gottes. Entweder haut es dich raus oder haut es dich rein. Verstehst du, was ich dir sage? Die Gegenwart Gottes. Wenn sie nicht da ist, bist du auf dem Trocknen, bist festgefahren, machst keinen Ruck, sitzt 10 Jahre noch hier und wirst nicht weiterkommen in deinem geistlichen Leben. Aber wenn die Gegenwart Gottes da ist und wenn du sie hast in dir, Christus in dir, Reich Gottes in dir, wenn das der Fall ist, dann blühst du, dann bist du gepflanzt am Wasserbach, bringst deine Frucht zu deiner Zeit. Die Gegenwart Gottes ist ein Ort der Geborgenheit, des Schutzes, der Zuflucht und so weiter für meine Seele. Meine Seele freut sich, wenn Gott bei mir ist. Und wenn Gott hier ist und wenn Gott in der Gemeinde ist und wenn 2, 3 Geschwister zusammenkommen, die die Gegenwart Gottes mit sich tragen wie ein Rucksack, wie ein Paket, wie ein Herz, wie einen guten Gedanken. Wenn sie diese Gegenwart Gottes mit hineinbringen, die stecken sich gegenseitig an, die turnen sich gegenseitig an. Und deshalb ist so wichtig, dass du voll Feuer bist, voll Heiligen Geistes bist. Denn der Heilige Geist, und das war die Gegenwart des Heiligen Geistes am Pfingsten, der Heilige Geist setzt sich auf alle Anwesenden, auf alle 120. Plötzlich hatte jeder so eine Flamme da vom Kopf. So Hahnenkamp. So, verstehst du? Und plötzlich, ja, du auch? Und du auch? Verstehst? Das wäre eine ganz tolle Sache, wenn plötzlich die ganze Gemeinde plötzlich so ein Strahl nach oben haben, so Feuerflamme, so eine von Feuer zerteilte Zunge, und plötzlich, was ist denn bei mir? Ja, bei mir auch. Und du merkst plötzlich, da kribbelt's. Und dann kannst du nicht mehr. Stell mal vor, dein Kopf würde so brennen, auf deinen Kopf würde sich so eine Feuerflamme dich setzen. Was würdest du sagen? Da würdest du schon aufspringen. Oder wie ein Hirsch durch die Gegend laufen. Und dann die Hörner reiben. Weißt du, das wird dann schon vergehen. Weißt du, das Feuer, die Gegenwart Gottes setzt sich auf jeden einzelnen von ihnen. Überleg einmal, mal dir das Bild aus. Weißt du, natürlich können wir so Ikonen sehen, wie da das so Feuer setzt. Aber erlebt das mal wirklich. Erlebt das mal wirklich in der Gemeinde. Erlebt das mal wirklich in der Versammlung. Erlebt das mal bei dir selber. Weißt du, das, da kriegst du andere Gefühle. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, da kannst nicht mehr, dann hältst du still, dass es ja nichts passiert, dass nichts anbrennt. Und damals gab es noch nicht Feuerlöscher. Verstehst? Vom Feuer zerteilte Zungen, die setzten sich auf einen jeglichen von ihnen. Die Gegenwart Gottes, Leute. Also bete nicht, Herr, send uns dein Feuer, wenn das Feuer plötzlich da ist. Was wirst du denn machen? Wie wirst du dich verhalten? Wie wirst du dann reagieren? In 2. Mose 20, Vers 24, da heißt es über die Gegenwart Gottes, an jedem Ort, an dem ich meinen Namen in Erinnerung bringe, werde ich zu dir kommen und dich segnen. An jedem Ort, wo ich meinen Namen in Erinnerung bringe. Überall, wo du plötzlich dich an Gott erinnerst, ist Gott gegenwärtig. An jedem Ort. Sitzt im Auto, wirst erinnert. Und Gott ist im Auto und sitzt hinter dir, mit dir am Steuer. Bist du in der Küche, Gott ist bei dir, an jedem Ort. Wenn du plötzlich bei Kartoffelschälen oder sonst noch was erinnert wirst, oh, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Plötzlich wirst du an Jesus erinnert. Und plötzlich ist er da. Überall, an jedem Ort, wo du dich an meinem Namen erinnerst, da bin ich da und ich bin da, um dich zu segnen. In der Schule, am Arbeitsplatz. In der U-Bahn, du wirst erinnert, plötzlich, und deshalb ist es so wichtig, dass der Heilige Geist dich ständig erinnert an Gott, und der ist da. Und du hast keine Angst, bist furchtlos. In jeder anständigen Predigt, wo der Name des Herrn erwähnt wird, oder der Herr Jesus erwähnt wird, oder der Heilige Geist erwähnt wird, ist Gott gegenwärtig. Und er segnet dich, ich werde kommen und ich werde dich segnen. Da musst du nicht gar nicht groß bitten, Herr, segne mich, sondern die Gegenwart Gottes ist eine segnende Gegenwart. Permanent. Du musst dich nur erinnern. Die meisten Leute denken so wenig. Das indogermanische Wort für Mensch heißt Menesco, der Denkende. Aber ich frage mich manchmal, warum tragen manche Leute den Kopf, wenn sie nichts denken? Wenn sie materialistisch denken, egoistisch denken, selbstsüchtig denken, aber sie denken nicht an den Herrn. An jedem Ort, wo du an meinem Namen denkst, oder da, wo ich mich in Erinnerung bringe. Und Gott bringt sich immer in Erinnerung. Bete. Oder ich habe diese Tage darüber gesprochen, warum konnten wir den Teufel da nicht austreiben bei diesem einen, diesem Jungen da. Fragten die Jungen, warum konnten wir nicht? Da hieß es, ihr habt nicht gebetet bis jetzt. Ihr habt nicht gebetet. Weißt du, und beten sind zwei Paar Stiefeln. Weißt du, wir beten nach unserem Muster, nach unserem Schema, aber das richtige Beten ist das Vaterunser. Das Vaterunser, geheiligt werde dein Name. Und da fängt schon das Gebet richtig an. Wenn wir anfangen, den Namen Gottes zu heiligen, und Gott hat einen Namen. Und weißt du, wie Gott hier auf dieser Welt heißt? Jesus. Er ist der Erlöser. Das ist Jesus. Und dann der Heilige Geist. Das ist die zweite Gottheit, die hier auf diesem Planeten haust und zu Hause ist. Und wenn wir den Heiligen Geist anrufen, der Heilige Geist ist gar nicht weit weg. Der Heilige Geist umgibt uns. Weißt du, wir schwimmen als Gläubige regelrecht im Heiligen Geist. Da musst du kein Pfingst und kein Charismatiker sein. Wir sind umgeben von der Herrlichkeit Gottes. Wir müssen nur rufen, Heiliger Geist! Und schon ist er da. Jesus ist er schon da. Du glaubst nicht, was für eine Kraft in dem Namen Jesu liegt. Hast keine Ahnung. Weißt du, wenn alle Teufel dich bedrängen, du musst nur laut Jesus rufen. Und du wirst sehen, wie dieses ganze Ungeziefer verschwindet. Du musst nur Jesus rufen. Die meisten Leute denken, ich muss ein besonderes Gebet, eine besondere Formel, eine besondere Formulierung sprechen. Nein, rufe den Namen des Herrn an. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Das ist die Gegenwart. An jedem Ort, wo ich mich zur Erinnerung bringe und dich erinnere, da werde ich gegenwärtig sein und dich segnen. Jede anständige Predigt, jede anständige Gebet, wenn du dein Gebet im Namen Jesu beginnst, da passiert was. Aber natürlich, wenn du sagst, ja, Gott, ich brauche jetzt das und ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das. Wenn du deine Einkaufsliste dem lieben Gott vorliest, verstehst du, wird nicht passieren. Aber wenn du kommst im Namen Jesu, im Auftrag Jesu und alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, werdet ihr bekommen. In der Gegenwart Gottes beginnt deine Welt sich zu ordnen, wenn der Name des Herrn da ist. Plötzlich werden Dinge geordnet, da kommt Liebe, da kommt Freude, da kommt Heilung. Plötzlich hört die Depression auf, diese Bedrückung, diese Traurigkeit. Weißt du, Traurigkeit ist ein ganz großes Problem und das müssen wir loswerden. Das werden wir nicht los, indem wir irgendwas schlucken. Nein, wir werden los, wenn wir etwas rausspucken. wenn wir etwas bekennen, wenn wir etwas sagen und den Namen des Herrn preisen. Und vielleicht musst du eine ganze Nacht wie Jakob auf den Knien ringen, zu Hause, vor deinem Bett oder in deinem Schlafzimmer, auf den Knien liegen und sagen, Vater, ich lass dich nicht, Jesus, ich lass dich nicht, Heiliger Geist, ich lass dich nicht, bis du mich segnest. Weißt du, ich habe mal irgendwann ein Problem mal gehabt und ich habe fast 3-4 Stunden gesagt, Jesus, 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 Jesus. Am Schluss habe ich Gänsehaut gekriegt. Am Schluss habe ich, nicht, das ist nur gefühlsmäßig, aber am Schluss habe ich etwas gespürt. Plötzlich dieser Jesus, der stand vor mir. Und so eine ganz mächtige Gestalt. Plötzlich spüre ich, es war dunkel in meinem Zimmer, aber plötzlich spüre ich, du, hier ist ein anderer Geist, hier ist Jesus. Es war genauso, als wenn die Jünger dort irgendwo im Garten Gethsemane gelegen wären. Plötzlich kommt Jesus zu einem. Du kämpfst, du kannst nicht mehr. Aber rufe den Namen des Herrn an. Weißt du, vielleicht, du kannst nicht mehr beten. Oder es ist gut, dass du nicht mehr beten kannst. Dann kann der Heilige Geist beten. Die Gegenwart Gottes übernimmt dann deine Gebete. Und dann, Jesus, 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 ich bin machtlos, ich bin hilflos. Ich habe gar keine Worte mehr gesagt, nur noch den Namen Jesus verwendet. Es war nicht, dass ich den Namen Jesus gebraucht habe oder den Namen Gottes missbraucht habe. Nein, das war mein Herzensschrei. Mein Herz hat sich so auf Jesus eingepumpt und eingestellt, dass ich plötzlich, ja, der Herr ist jetzt in dir. Und das war eine Wende in meinem Dienst, in meiner Arbeit. Das war plötzlich auch, ich habe plötzlich etwas gespürt. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Aber du musst eine Nacht mal ringen und mal kämpfen. Und so wie Jakob, ich lass dich nicht. Und dann hört das Weinen auf, hört das Trauern auf, hört das Klagen auf. Psalm 27, Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn, und das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Eines bitte ich. Der will nur im Hause Gottes sein, dieser David. Er will nur in der Gegenwart Gottes sein. Und er weiß, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie 1000. Also, wenn du dein Leben verlängern möchtest, komm in die Versammlung. Sitz in der Versammlung, auch wenn du nichts hörst und nichts verstehst und nichts glaubst, ist vollkommen egal. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser. Das verlängert dein Leben um 3 Jahre. Verstehst du? Und wenn du 150 Gottesdienste besuchst, und da kannst du überlegen, um wie viel du schon in einem Jahr dein Leben verlängerst. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 Tage. Also 1000 geteilt durch 360. Denn du vervielfältigst dich. Du machst was aus deinem Leben. Die Gegenwart Gottes verlängert dein Leben. Das ist die Bestrahlung, die du brauchst. Manche sagen Chemotherapie und was weiß ich wie Therapien. Du brauchst die Bestrahlung des Heiligen Geistes. Die Bestrahlung des Heiligen Geistes, dass Gott dich bestrahlt mit seiner Liebe, mit seinem Frieden, mit seiner Barmherzigkeit. Weißt du, nicht in einer Gemeinde, wo einfach dir Stress gemacht wird. Nein, wo du einfach sitzen kannst, durchatmen kannst, ausruhen kannst, entspannen kannst, kommen kannst und wieder gehen kannst. Weißt du, wo nicht du die Leute dich anquatschen, mach das und mach das und mach das. Die Gegenwart Gottes ist nicht, wenn du aktiv wirst. Die Gegenwart Gottes ist, wenn Gott in dir aktiv wird. Wenn Gott an dir arbeitet, wenn Gott zu seinem Recht in deinem Leben kommt, wenn durch Gott was passiert, dann gehst raus. Weißt du, wir müssen da nicht immer angequatscht werden von Leuten, begrüßt werden. Die Leute berauben uns meistens beim Begrüßen und beim Verabschieden. Also ich brauche keine Begrüßung. Ich begrüße euch und verabschiede euch. Aber ihr könnt genauso schnurstracks rausgehen. Du hast Gott begrüßt. Und wenn du Gott begegnet bist, bist du dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren begegnet. Dann gibst du den anderen nicht mehr die Hand und wirst deine Hand auch nicht mehr waschen. Weil du den König begrüßt hast. Die Majestät. Und dann wartest. Und Moses ist vom Berg runtergekommen, der strahlte. Und er musste sogar eine Decke tragen. Die Juden haben Angst gehabt. Wir werden auch bald strahlen wie der. Oder der verliert die Strahlung. Was für Gedanke dahinter war, warum er sich da so ein Tuch sich umhängen musste, damit niemand sieht, dass er von Gott kommt. Und du musst auch niemand zeigen, dass du von Gott kommst. Es ist wichtig, dass du weißt, ich war in der Gegenwart Gottes. Ich bin dem Herrn begegnet. Gott hat mich berührt. Die Gegenwart Gottes, ich möchte nur in deinem Hause bleiben und deinen Tempel betrachten. Nur noch betrachten. Das wollte David hier. In der Gegenwart Gottes. Und sobald er aus der Gegenwart Gottes herauskam, David ist ehrlich und du musst die Geschichte von David richtig lesen. Als er David aus der Gegenwart Gottes kam und dann sagte er sich irgendwo, ja, ich werde doch eines Tages dem Saul vor dem Saul versagen. Der Saul wird mich doch eines Tages fangen und er wird mich doch erwischen. Dann gehe ich lieber zu den Philistern. Und als er David zu den Philistern ging, dann wurde er blöde. Er verstellt sich wie ein blöder. Schaum kam aus dem Mund. Lies mal, als er dort nach Gaza kam. Und er verstellt sich und blöd. Und als der König sagte, also komm, wir haben genug Blöde, auf dem einen kommt es nicht mehr drauf an. Wenn du aus der Gegenwart Gottes rauskommst, verhältst du dich blöd. Entschuldigung. Benimmst dich dumm. Benimmst dich töricht. Dann bist du ein Dissident, läufst du den Feinden über, bis Gott dich wieder zurückholt. Weißt du, ich werde fallen. Nein, wenn Gott dich berufen hat, und wird Gott dich halten bis zum Schluss und dich durchbringen, bis du ans Ziel kommst. David wurde blöde, verstellt sich blöde. Er denkt, da kommt er besser durch, wenn man sich blöde verstellt. Nein, du kommst besser durch, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst und die Herrlichkeit Gottes sich anstrahlt. Und wenn der David in der Gegenwart Gottes ist, dann kann sogar der Saul in der Höhle schlafen. Dann kriegt er einen tiefen Schlaf, denn Gott ist mit dir. Und dann kann er dir den Zipfel dort abschneiden und sagen, komm, wem gehört das? Und du siehst, du kannst sogar in schwierigen Situationen sich klug verhalten. Ich werde mich nicht an ihm vergreifen und versündigen. Ich werde meine Hände nicht schmutzig machen an diesem Saul. Nein, das sollen andere machen. Aber ich nicht oder er selbst. Ich werde nicht machen. Dann schneide nur den Zipfel und sage, guck mal, König, wem gehört das? Guck mal, passt das nicht zu deiner Robe? Und ja, du bist edler. Aber er war in Gott. Er ermannte in Gott. David ist in der Höhle. Sitz mal du in der Höhle und vor dir. Der Ausgang ist versperrt durch die ganze Armee vom Saul. Du kommst nicht mehr raus. Aber Herr, mach du was. Ich kann mir vorstellen, wie der gebetet, wie er gerungen hat, mach du was. Und dann hat Gott gearbeitet und ihm einen tiefen Schlaf gegeben. Die ganze Mannschaft schlief. Also Gott kann auch tiefen Schlaf schenken. Da schlafen sie alle und er geht durch und traut sich sogar noch dem König was abzuschneiden. Der hätte ihm auch den Kopf abschneiden können, aber das wollte er nicht. Das hat er gesagt, ich werde mich nicht versündigen. Und in der Gegenwart Gottes zu leben heißt das, dass du dich nicht versündigst. Auf keine Art und Weise, dass du dich versündigst. So, die Gegenwart Gottes, wenn sie nicht mehr da ist, da geht's alles drunter und drüber, da ist der Mensch blöde. Die Gegenwart des Herrn kann entweder Grund zur Angst oder Grund zum Segen sein. Die Gegenwart Gottes, entweder so oder so. Und wenn du aus der Gegenwart Gottes rausgehst, dann wirst du natürlich alles Mögliche anstellen. Ich denke nur, Kain ging aus der Gegenwart Gottes weg. Kain ging aus der Gegenwart Gottes weg. Steht in der Bibel, in den ersten Kapitel der Bibel. Die ersten Menschen, die hier waren, Kain ging aus der Gegenwart Gottes weg. Dann baute er eine große Stadt, dann machte er Musikinstrumente, dann machte er Schwerter, Eis und. Dann machte er alles Materialistische. Baut Babel, alles kommt von Kain. Und er ging aus der Gegenwart weg. Da bist du überaktiv. Ohne der Gegenwart Gottes machst du die tollsten Sachen, mag menschlich gesehen toll sein, aber da liegt kein Segen drauf. Auf Babel liegt kein Segen drauf. Auf das, was der Kain alles zusammengeschustert hat, da liegt kein Segen drauf. Du bist aktiv, das stimmt. Also wenn der Segen Gottes nicht da ist, dann bist du ja hyperaktiv sogar. Und man muss dich runterholen. Nur nebenbei, Sünde vertreibt dich aus der Gegenwart Gottes, Sünde einfach entstellt dein Leben, verzerrt dein Leben, aber die Gegenwart Gottes macht dich schön. Menschen, die viel in der Gegenwart Gottes sind, ich möchte den Schwestern einen guten Tipp geben, dann könntest du viel Parfüm sparen und viel Make-up sparen. Wenn du viel in der Gegenwart Gottes bist, wirst du schön von innen. Weißt du, die innere Schönheit, du wirst plötzlich strahlen, wirst Schwester Sonnenschein sein. Und Schwester Freude und Schwester Hoffnung. Plötzlich hast du so eine Ausstrahlung. Menschen, die viel in der Gegenwart Gottes verbringen, die sind geschmeidig. Ja, angenehm, umgänglich, verständlich. Aber Menschen, die sich was einbilden, stolze Menschen, die müssen sich übercremen und sie müssen liften und sie müssen da ständig irgendwas anstellen, damit sie schön sind. Nein, die innere Schönheit, die Gegenwart Gottes in dir, Christus in dir. Verletzte Menschen, geistlich ungesunde Menschen halten von der Gegenwart Gottes nicht viel und sie halten die Gegenwart Gottes auch nicht aus. Weißt du, wenn Gott gegenwärtig ist, fangen sie an zu kritisieren. Ach, das ist von unten. Das ist Schwärmerei. Die sind Phantasten. Sind verrückt. Sind Fanatiker. Weißt du, egoistische Menschen oder materialistische Menschen, fleischliche Menschen oder ungeistliche oder religiöse Menschen oder selbstgerechte Menschen, die halten das nicht aus. Weißt du, die ärgern sich. Also mir geben sie keinen Platz zur Entfaltung und zur Entwicklung. Du erstickst fast, weil du die Gegenwart Gottes nicht verträgst. Weißt du, der Herr hat das Sagen. Der Herr macht die Sache. Ungeheiligte Menschen, die halten die Gegenwart Gottes nicht aus. Also da wird's mir zu heiß. Da wird's mir zu heiß. Und es ist gut manchmal, wenn es zu heiß wird. Entweder kochst du, entweder wird aus dir was, oder du bleibst ungenießbar. Und manche Leute, weißt du, die nicht durch das Feuer Gottes gegangen sind und nicht durch die Schule Gottes gegangen sind und nicht in der Gegenwart Gottes waren, die tragen das alles gar nicht. Und er hat immer auf mich geguckt und immer auf mich mit dem Finger gezeigt und er hat immer mich angesprochen. Sei froh, dass der Heilige Geist gerade dich meint und an der anderen vorbeigeht. Aber Menschen, die für die Gegenwart Gottes nicht lieben, die möchten nicht angesprochen werden. Die wollen nicht einmal berührt werden. Die möchten nicht einmal berührt werden. Geistlich tote Menschen halten die Gegenwart Gottes nicht aus. Weißt du, der Herr will sie aufwecken. Und der gibt ihnen keine Ruhe. Geistlich tote Menschen, die verkraften die Gegenwart Gottes gar nicht. Also, das geht mir schon auf die Nerven. Dreimal sagt er, wer möchte Spenden für, oder wer möchte die Stromnachzahlung überweisen und wer möchte da finanzieren? Dreimal, also das geht mir auf die Nerven, diese Bettelei, obwohl es nur dreimal war. Muss ich noch das vierte Mal sagen? Weißt du, wie oft muss Gott mit uns reden? Also es geht mir auf die Nerven. Unversöhnliche Menschen halten die Gegenwart Gottes nicht aus. Immer Vergebung, 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 versöhn dich. Weißt du, das, was dein Problem ist, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, das Problem wird permanent angesprochen, egal was der Prediger predigt. Selbst wenn er von der Taufe spricht. Oder selbst wenn er, was weiß ich, von der Himmelfahrt spricht. Du wird immer dein Problem angesprochen. Weil Gott berührt dich gerade an der wunden Stelle und legt den Finger auf die Wunde und sagt, Freund, wie sieht's da aus? Wie sieht's da aus? Aber Menschen, die in Sünde leben und so weiter, werden ungeduldig und sagen, ja, gehen die nicht mehr weiter, machen sie nichts mehr, wie verhalten sie sich und so weiter. Weißt du, das kribbelt, du wirst nervös. In der Gegenwart Gottes kann passieren, dass du nervös wirst. Weißt du, Sünder sind Menschen, die wollen immer nur, dass es nach ihrer Vorstellung geht. Dass sie immer vorne sind, dass sie immer angesehen werden, dass sie immer im Mittelpunkt stehen. Weißt du, sie vertragen keine Ermahnung und die Gegenwart Gottes ist, dass der Heilige Geist uns auch Dinge offenbart, die ganz klar sind. Und entweder nehmen wir, entweder schlucken wir es oder wir ersticken dabei. Und viele ersticken in der Gegenwart Gottes. Wie heißt es in der Bibel, 1. Korinther 11, beim Abendmahl, viele sind schon tot, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können, die Gegenwart Gottes nicht unterscheiden können, was die Gegenwart Gottes ist, wie Gott arbeitet, wie das alles so funktioniert. Weißt du, die sind aus der Gnade gefallen, weil sie, nein, so möchte ich nicht haben. Und schon haben wir das. Sünder sind eigensinnige Menschen, sture Menschen, aber in der Gegenwart Gottes kannst du nicht mehr eigensinnig und stur sein und dickköpfig sein. Weißt du, Sünder, die haben keine Gottesfurcht. Wenn Gott gegenwärtig ist, Als ich in der Pfingstgemeinde zum ersten Mal, nein, nicht die ersten Mal, aber die ersten Gottesdienste in der Pfingstgemeinde erlebte, weißt du, das, was ihr erlebt hier in Pfingstgemeinde oder charismatische Gemeinde, das ist alles nur ein Klacks. Das ist nur Penets, was ihr da erlebt. Aber als früher, die Pfingstler, die waren ganz anders. So spricht der Herr! So spricht der Herr! So spricht der Herr! So spricht der Herr! Habe ich gedacht, und wenn die Person, wo den Heiligen Geist gerade hatte, wenn die an mir ist, habe ich gesagt, Heiland, hoffentlich sagst du nichts, hoffentlich blamierst du mich nicht, hoffentlich stellst du mich nicht bloß. Und das ist passiert. Und plötzlich passierte dann Dinge, da bin ich manchmal geschockt. Und so spricht der Herr, und dann steht, und dafür habe ich Angst gehabt, dass mich erwischt. Weißt du, jetzt, liebe Kindlein, liebe süßen Kindlein, nein, der Heilige Geist ist auch manchmal ganz streng. Und die Leute haben, gerade in Süddeutschland, haben das alles gebraucht. Die waren so aus der Landeskirche und Lieblingsgemeinschaften und was weiß ich, aus welchen Klicken. Und pietistischen Kreisen, die haben das gebraucht, dass sie durchgeschüttelt wird. Pass auf, da passierte Folgendes, dann kamen, ich habe Brüder und Schwestern, manchmal auch die Schwestern, dann nahmen sie und gingen und schüttelte durch und dann nahm am Kopf, liebe Zeit, das sind Gottesdienste, dann kannst du nicht mehr einschlafen, dann kannst du nicht mehr, Halleluja, liebe Heiland, danke, dann gehst du in die Knie und dann zitterst, weißt du das, Gottesfurcht. Wir haben vergessen und verlernt, was ist Gottesfurcht. Die ersten Gemeinden. Du, in den ersten Gemeinden, denk, als die Gegenwart noch beim Petrus war, da kommt Ananias und Sapphira. Ah, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Die fallen tot um. Stell dir mal vor, wenn heute Menschen tot in den Gottesdiensten umfallen, was da in der BZ steht. Das Pastor, hast du keine Ruhe mehr. Da kommt die ganze Weltpresse, verstehst? Tot umgefallen, Mann und Frau, Ananias und Sapphira. Aber das ist das Wirken Gottes. Und wie heißt es, als es mit Ananias und Sapphira passierte, als das so war? Eine große Gottesfurcht kam über die Gemeinde. In den heutigen christlichen Kreisen wird so viel Theater gespielt und so viel Hokuspokus gemacht, dass da gar keine Gottesfurcht ist. Da wird ein bisschen gehopst, ein bisschen gewedelt und ein bisschen so Larifari gemacht. Aber weißt du, in der frühen Urkirche, liest man mal die Biografien und die Geschichten in der Urkirche, was da los war. Da traute sich niemand zur Gemeinde zu halten, denn die haben gedacht, wenn es uns passiert, falle ich auch noch tot um, womöglich. Da war eine Gottesfurcht da. Da war Respekt vor Gott. Und deshalb hat sich nachher natürlich so in der katholischen Kirche so eine Tradition entwickelt, dass man nur der Priester da vorne stehen. Weißt du, die Gegenwart Gottes ist sogar im Alten Testament war so stark und so mächtig, da denken doch die zwei Brüder, die zwei Söhne Aarons, ach weißt du, kein Mensch weiß, wo ich das Feuer her habe. Einfach gezündet, Streichholz genommen und dann das Feuer gebracht und so getan, das ist vom Heiligen Geist, aber es war fremdes Feuer. Und was ist passiert mit diesen beiden Söhnen? Sie sind tot umgefallen. Und deshalb, ganze Jahrhunderte lang hindurch haben die Juden Angst gehabt vor Gott. Dann, wenn der hohe Priester ins Allerheiligste ging, dann haben sie immer hinten einen Strick angebunden, dass der wieder rausgezogen werden kann, falls er doch fremdes Feuer opfert. Falls er doch einen Fehler macht, dann musst du warten mit dem Priester, um rauszuholen ein ganzes Jahr. Denn nur einmal im Jahr durfte man rein in der Gegenwart Gottes. Respekt vor Gott. Aber das haben wir verloren als Christen. Weißt du, in den heidnischen Ländern ist noch Respekt vor Gott, aber nicht mehr in den westlichen Ländern. In Pakistan oder in Indien habe ich gesehen, gerade in dieser heidnischen Tempel, und ich will nicht über die Heiden sagen, und ich werde mich hüten, dass ich über die Heiden irgendetwas sage, dass die Heiden verkehrt sind. Die Heiden haben Respekt vor ihren Gottheiten, auch wenn es sie nichts bringen und nichts nützt, aber sie haben Respekt. Wo sind die Christen, die Respekt vor Gott haben? Viele machen aus dem lieben Gott Hans Wurst, so ein Hampelmann. Heiland, segne mich. Amen. Respekt, Gottesfurcht. So, die Gegenwart Gottes ist so wichtig, dass wir sie erleben. Weißt du, die Gegenwart Gottes ist total anders. Nicht so, wie es uns gefällt, sondern es muss ihm gefallen. Die Gegenwart Gottes ist ja, Gott will sich hier aufhalten. Wir beten das Tischgebet manchmal, ich weiß nicht, aber ich bete jetzt nicht mehr. Aber am Anfang habe ich auch gebetet. Habe gedacht, das ist ein gutes Gebet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und wenn du Gast bist, kannst nach 3 Tagen solltest gehen wenigstens, sonst gehst du mir auf die Nerven. Oder dann sagen Christen, oh Heiland, fühl dich bei uns wohl. Weißt du, wenn der Herr Jesus sich bei dir anfangen würde, wohl zu fühlen, soll ich dir sagen, was dann passiert? Dann sagt die Tapete muss weg. Das Bild muss weg. Die Bücher müssen da weg. Weißt du, dann fängt der Großputz bei dir an. Die Gegenwart Gottes bringt Großputz. Bereinigung der Dinge. Ich denke nur an die Geschichte von Zachäus. Ja, ich muss in deinem Hause einkehren. Wunderbar, Heiland, Halleluja, dass du gerade mich ausgesucht hast, dass du zu mir kommst. Aber plötzlich, während Jesus beim Zachäus am Tisch sitzt, dann fängt der Zachäus an, Meister, wenn ich jemand betrogen habe, und so weiter, fängt er an, sein Geld zu verteilen. Fängt an, seinen Zehnten nachzuzahlen. Fängt an, was weiß ich, was er noch alles macht. Plötzlich fängt er aufzuräumen, damit niemand sagen kann, ach, das ist ein Zöllner. Weißt du, er wird geheiligt. Die Gegenwart Gottes heiligt dich. Plötzlich in deinem Leben ist alles auf dem Kopf. Wenn der Heiland zu dir kommt, Herr Jesus, komm in mein Haus. Es ist nicht angenehm, wenn Gott gegenwärtig ist, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist. Da wird also geputzt und gearbeitet. Bist du auf der Suche nach der Gegenwart Gottes? Die Frage ist, bist du ehrlich? Weißt du, bist du wirklich ehrlich? Willst du dich auf dieses Abenteuer einlassen? Weißt du, die Gegenwart Gottes ist gegen deine Bequemlichkeit. Plötzlich, dann sagt er, diese Couch da, da muss raus, da schläfst du viel zu lang. Und die meisten Christen sollten Buße tun, weil sie zu viel schlafen, zu viel vorm Fernseher verbringen, zu viel, was weiß ich, alles tun. Du solltest 8 Stunden schlafen, das ist okay. Und wenn du älter bist, brauchst du vielleicht nicht mehr so viel Schlaf. Aber wir sollten die Zeit auskaufen, denn es ist böse Zeit. Und wir werden eines Tages vor Gott treten, was hast du mit deinen 24 Stunden gemacht? Ja, Herr, ich habe so gepennt, ich habe so selige Zeit gehabt. Wunderbar. Aber das wird eine faule Entschuldigung sein. Die Gegenwart Gottes, wenn du plötzlich in die Gegenwart Gottes kommst, ich sag dir, da geht's noch schlimmer wie bei den Pfingstlern. Den Urpfingstlern meine ich. Da geht's dir schlimmer zu, dann wird plötzlich, da wachst du plötzlich auf, so wie dieser Moses. Weißt du, 40 Jahre bringt der Kerl in der Wüste zu, passiert nichts, also bei uns passiert gar nichts. Und dann plötzlich, während er so die Schafe hütet, sieht diesen brennenden Busch und da wird er plötzlich, dieser Schläfer, aufgeweckt. Plötzlich, ja, was ist denn das? Vielleicht erlebst du Gott auf eine ganz arg, als eine ungewöhnliche Art und Weise. Weißt du, dann sagst du, was ist denn das? Warum begegne ich jeden Tag dieser Person? Warum parkt sie vor meinem Haus? Warum passiert das und das? Weißt du, Gott schickt dir manchmal so einen blöden Vogel vor die Fenster oder vor die Tür, ein Tier, und du sagst, was ist das? Weißt du, oder dass jemand bei dir vorbeikommt und du ärgerst dich, aber gerade das, was dich ärgert, ist die Gegenwart Gottes. Das will dich aus deiner Seligkeit rausbringen und dich in die Gottseligkeit hineinbringen. Und die meisten Leute wissen gar nicht, dass gerade Gott da ist, dass Gott da arbeitet, dass Gott gerade durch Dinge arbeitet, du denkst, das ist schon längst unter dem Teppich gekehrt, das ist schon Gras drüber gewachsen, so wie Jakob. Ach, nach 21 Jahren, kein Mensch schert sich mehr drum. Ich sag, sogar nach 100 Jahren denkt noch jemand dran. Das ist Gott und das ist dein Gewissen. Weißt du, man kann vieles unterdrücken, aber irgendwann kommt es raus. Irgendwann kommt es raus. Irgendwann wird es bekannt, irgendwann wird es offenbar, irgendwann kommt es ans Tageslicht und dann bist du entsetzt und sagst, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Heute Morgen möchte ich dich einladen, komm in die Gegenwart Gottes, egal was es dir kostet. Auch, und es wird dir was kosten, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst. Du wirst nicht ungeschoren bleiben. Glaub mir das, du wirst nicht ungeschoren bleiben. In der Gegenwart Gottes, da wirst du zuerst mal so wie Moses eine harte Schule durchlaufen zuerst. Du wirst Frust erleben, du wirst Enttäuschung erleben. Es wird drunter und drüber in deinem Leben gehen. Aber da kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Da werden die Dinge zurechtgerückt, wie sie zurechtgerückt werden müssten. Weißt du, und da wirst du ausgebildet, da wirst du geschult. In der Gegenwart Gottes wirst du für dein Leben zubereitet. Manche Leute sind gar nicht vorbereitet für das Leben. Die haben die Schule gelernt, die haben Diploma, die haben Titel, die haben alles Mögliche, aber die sind für das Leben nicht zubereitet. Und das wahre Leben ist, wenn Gott uns zurüstet von innen her. Für Moses, wenn ich so ihn angucke, ja, das Feuer, das brennt und brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Was ist das? Und vielleicht fragst du auch, was ist das? Und wir müssen immer wieder fragen, was ist das? Die Gegenwart Gottes. Die Israeliten später, die mussten 40 Jahre sich fragen, als sie morgens ihre Brötchen geholt haben beim Bäcker. Was ist das? Manna, Manhu. Was ist das? Wir haben immer ständig, und wenn du die Bibel liest, ja, was ist das? Wenn du die Predigt zuhörst, was ist das? Wenn dich jemand anruft, was ist das? Gott arbeitet. Weißt du, Gott möchte mit dir Kontakt aufnehmen. Gott möchte mit dir Verbindung aufnehmen, Beziehung aufnehmen. Gott will, dass du lernst, hinter ihm zu gehen, dass du lernst, ihm zu vertrauen. Und die Gegenwart Gottes ist zuerst mal in dir. Und die ganze Woche predige ich schon Christus in uns. Christus in uns, das Reich Gottes in uns, der Heilige Geist in uns. Dieser Moses hatte den unsichtbaren Gott plötzlich vor Augen und er wusste, dieser Gott ist mein Gott. Dieser Gott heiligt mich, dieser Gott arbeitet an mir und dieser Gott geht mit mir, egal wo ich jetzt hingehe. Wenn ich zum Pharao hingehe, da hat er keine Lobby mitgenommen, hat er keine Partei mitgenommen. Heutzutage brauchst du immer eine Partei, wenn du irgendwo ein Präsident oder Kanzler werden willst oder irgendwo ein Politiker. Du brauchst irgendeine Lobby, die hinter dir steht. Aber Moses hatte niemanden gehabt, hinter ihm stand Gott. Weißt du, er war in der Gegenwart Gottes und dann geht er und dann sagt er, Pharao, so spricht der Herr, lass mein Volk gehen. Du brauchst keine große Sache, die hinter dir steht. Weißt du, wenn Moses noch gewartet hätte, bis ein Komitee ist, bis ein Ältestenkreis zusammen sich ausbildet und bis ein paar Leute beschließt, einen Verein gründen zur Befreiung der Kinder Israel. Wenn die so lange gewartet hätten, die würden heute noch in Ägypten sitzen. Aber weil die Gegenwart Gottes da war, er geht hin, lass mein Volk ziehen. Als er dann vor dem Roten Meer steht und nicht mehr weitergeht, er weiß, Gott hat mich rausgeführt bis hierher. Die Gegenwart Gottes war bis hierher mit mir. Dann steht er vor mir, weißt du, das Volk schreit, das Volk plärrt, das Volk wird wahnsinnig, das Volk wird verrückt. Aber Moses ist ruhig und Gott sagt, beruhige dich, warte mal, lass sie alle ganz dicht rankommen. Und die Gegenwart Gottes wartet, bis die Probleme ganz dicht dir rankommen. Die ist schon auf die Fersen, du riechst die schon. Du schmeckst sie schon. Und lass sie mal ganz rankommen. Und dann, Moses, schlag das Wasser. Du siehst, die Gegenwart Gottes hat ihn geführt und ihm den Weg bereit gemacht. Die Gegenwart Gottes war das, was ihn durchgebracht hat. Und deshalb, du brauchst die Gegenwart Gottes, sonst kommst du nicht durchs Rote Meer, sonst kommst du nicht durch die Wüste, sonst kommst du nicht ins gelobte Land, sonst kommst du nirgendwo hin. Die Gegenwart Gottes war es, was sie durchbrachte und dass sie in diesen 40 Jahren nicht verhungerten. Das war die Gegenwart Gottes. Ich bin Gott so dankbar, dass ich in meinem Leben hier immer wieder die Gegenwart Gottes erlebe. Nicht ich. Ich bin nur das Werkzeug. Ich bin nur das Mittel. Ich bin nur die Stimme eines Predigers in der Wüste wie Johannes der Täufer, die dem Herrn den Weg vorbereitet. Mehr mache ich nicht. Ich mache den Weg, aber der Herr wird schon alles andere tun und fügen. Der unsichtbare Gott. Weißt du, Gott kommt ohne uns auch aus. Der braucht uns nicht. Aber es ist viel schöner, wenn Gott dich haben kann und du dir zur Verfügung stellst und sagst, Herr, ich bin bereit. Aber ich sag dir, vielleicht musst du dann dich ganz anders anziehen, wenn du die Gegenwart Gottes mit dir hast. Der Johannes, der Täufer, der hat einen Kamelhaarmantel gehabt, der hatte ledernen Gürtel gehabt und seine Speise war nicht feines Mehl, sondern Heuschrecken und wilder Honig. Guten Appetit. Honig schon, aber Heuschrecken. Aber er lebte und Gott war mit ihm. Und am Schluss, er diente dort am Jordan, wo überhaupt keiner dient, wo keiner predigt, wo keiner eine Kanzel hat oder nicht einmal Missionszelt hat er hingestellt. Nein, er hat am Jordan, dort am Busch gepredigt und er sagt, wer möchte eine ganze Sache mit Gott machen? Runter ins Wasser. Wer möchte eine ganze Sache mit Gott machen? Runter ins Wasser. Und so einer nach dem anderen wurden getauft und dann kamen sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, wir wollen auch runter ins Wasser. Also wer hat euch geboten, dem zukünftigen Sohn Gottes zu entrinnen? Der Johannes hat kein Blatt vom Mund genommen. Der hat den Leuten die Wahrheit gesagt. Wenn die Gegenwart Gottes mit dir ist, dann traust du dir auch zu, den Leuten knallhart die Wahrheit auf den Kopf zu sagen und sag, du fauler Strick. Beweg dein Hintern ein bisschen. Mach dich auf, du gewisse Tritte, lass dich taufen, du Buße und so weiter. Du, das waren harte Worte, ihr Otterngezüchte. Das ist nicht die feine Diplomatensprache. Er hat nicht Französisch gesprochen, er hat knallhart gesprochen, ihr Otterngezüchte. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren still. Weißt du, als Jesus sie mal dann nachher mal bloßstellen wollte, dann hat er gesagt, ja, sagen wir mal, weißt du, die wollten wissen, in welcher Kraft und Autorität er dient, Jesus. Dann sagte ich stelle euch eine Frage. War der Johannes der Täufer von Gott oder war er von Menschen? Und wisst ihr, die wussten nicht mehr, weil die Gegenwart Gottes in Johannes den Täufer war. Die haben dann gesagt, wenn wir sagen, der war von Gott, dann wird er uns sagen, warum tut er es nicht? Und wir sagen, er war von Menschen, die Leute werden uns steinigen. Am besten wir sagen, wir wissen es nicht. Und du siehst, wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann kannst du nicht mehr mit faulen Ausreden kommen. Dann bist du bloßgestellt, bist du blamiert. Die Gegenwart Gottes. Und Jesus war immer schlagfertig, weil er immer in Gott war. Und Menschen, die immer mit Gott leben, die haben immer das rechte Wort im richtigen Augenblick. Die sagen immer die Wahrheit. die reden nicht schön rum und um die Sache, sondern sie sagen, wie es ist. Die Gegenwart Gottes ist so wichtig, dass du das Wort Gottes richtig verstehst, dass du das Wort Gottes auch richtig aussprichst und dass du das Wort Gottes richtig formulierst und dass du das Wort Gottes in der richtigen Art und Weise anbringst und anwendest. Die Welt braucht Gottes Gegenwart. Die ist so unruhig und so nervös und so zappelig. Weißt du, viele Menschen leben ein unerfülltes Leben, weil ihnen fehlt die Gegenwart Gottes. Denen fehlen die Vitamine, die Kraftstoffe, die Energie. Denen fehlt das Elementare, weil sie nicht die Gegenwart Gottes haben. Die haben alles. Die haben Geld, die haben das Wissen, die haben die hohe Bildung, aber die machen genau das Gegenteil. Guck mal, Moses hatte die hohe Bildung ausgebildet in aller Weisheit Ägyptens. Der hat auch die Wüstenerfahrung gehabt, der hat alles gehabt, aber er war noch nicht fähig. Erst als er zum Busch kam und der Herr aus dem Busch mit ihm redete, erst dann konnte er das sein in seinem Leben, was er sein sollte. Weißt du, wir kommen erst in unsere Berufung, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Nicht erst, wenn wir die Bibelschule besucht haben, nicht erst, wenn wir unsere Diplomas haben, nein, erst, wenn Gott uns begegnet. Und weißt du, was da passierte? Moses, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus. Weißt du, stell dir vor, Gott sagt dir auch, zieh deine Schuhe aus. Aber weißt du, was Schuhe aussehen ist? Gib deine Gewohnheiten auf. Steh mal nackt vor mir. Also barfuß, fühl die Erde. Fühl jeden Steinchen, weißt du, dann geht es dir so, als wenn du auf heiße Kohlen gehen würdest, wenn du keine Schuhe mehr hast. Zieh deine Schuhe aus. Und Gott will uns ohne irgendwelche Vorurteile, ohne welche Gewohnheiten, ohne etwas Traditionelles und sonst was. Gott möchte uns so haben, wie wir sind. Zieh deine Schuhe aus. Zieh deine Schuhe aus. Das ist eine ganz große Botschaft, aber das ist nicht mein Thema heute. In der Gegenwart Gottes stehen die Menschen ohne Schuhe. Verstehst? Sie können da nicht. Ja, im Neuen Testament steht, seid gestiefelt, um bereit zu treiben das Evangelium Christi. Nein, einfach bloß. Vor Gott sind wir bloß. Gott selbst sucht uns, Gott selbst begegnet uns und sagt, Moses, zieh deine Schuhe aus. Was würde dir heute sagen, was du ablegen sollst, was du ausziehen sollst? Ganz, ganz merkwürdiger Vorgang, was da passierte. Dieser Busch verbrennt nicht. Und Moses geht auf das zu, aber sobald er etwas näher kommt, sagt, nein, so nicht, auf deine menschliche Art. Vielleicht hat er ganz tolle Schuhe gehabt, noch aus Ägypten, als er weggelaufen ist. Vielleicht so mit vergoldeten Schnallen oder Schnürsenkeln. Und Gott sagt, ziehe deine Schuhe aus. Und jetzt macht Gott dann nachher den Weg mit ihm. Dann geht Gott mit ihm weiter. Und dann redet Gott ihn an, Moses, Moses. Weißt du, Gott offenbart sich den Gottsuchern und das ist auch die Gegenwart Gottes. Du suchst Gott, ja, und manchmal auch nicht und wie auch immer. Du denkst, heute sollte ich mehr, ein bisschen mehr beten. Weißt du, aber Gott plötzlich läuft dir in die Quere. Er selber, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du, dann haut's den Mann zu Boden. Das ist, wenn Gott einem begegnet. Da liegst du auf dein Angesicht. Dann betest du und fängst an zu plärren. Und muss seine Schuhe ausziehen, ein Zeichen des Verzichts, des Aufgebens. Einfach, Herr, bitte nimm. Dann steht er barfuß vor Gott. Weißt du, und das ist der wirkliche Wille Gottes, dass du mit nichts vor Gott stehst. Und jetzt, wie geht's weiter? Was hast du in der Hand? Und Stab, schmeiß es auch noch weg. Du siehst also, so will Gott einen haben. Du sollst sogar den Stab, auf den du dich gestützt hast. Aber das hat mich schon mein Leben lang begleitet. Schmeiß ihn weg. Weißt du, was du in der Hand hast? Nee, schmeiß ihn weg, dann wirst du sehen, was du in der Hand hast. Eine Schlange. Und weißt du, genau das ist ein Bild, nur ein Vergleich. Die meisten Leute halten etwas in der Hand und wissen nicht, dass es der Teufel ist, den sie festhalten. Schmeiß es hin. Und dann plötzlich ist diese Schlange, läuft weg. Lieber Gott, ich habe mich immer an dieser Schlange festgehalten und ich wusste nicht, dass ich an der Schlange mich festgehalten, 40 Jahre. Mich am Teufel festgehalten. Manche Leute würden erschrecken, wenn sie in der Gegenwart Gottes kommen und Gott sagt, schmeiß es weg, was du alles in der Hand gehalten hast. Dämonen. Schmeiß es weg. Gott sagt, lass los. Und jetzt erst, Moses, jetzt musst du lernen, diese Schlange, diesen Teufel auf ganz andere Art und Weise in die Hand nehmen wieder. Am Schwanz. Bugs, die Schlange am Schwanz. Und du siehst plötzlich, wie Gott die Dinge plötzlich gebraucht. Gott hat den Stab hier nicht weggenommen. Bloß in einer anderen Art und Weise hat er dann das gehalten und mit diesem gedient und mit diesem gearbeitet. Dann hat er die Schlange genommen und er wusste ganz genau, kein Mensch wusste, was da passierte. Aber er wusste ganz genau, wenn er schlägt zum Felsen, dann schlägt er mit dem Kopf der Schlange, zack, den Felsen. Und das Wasser, mit dem Kopf der Schlange teilt das Wasser. Du brauchst eine Gotteserfahrung in der Gegenwart Gottes, dann gehst du mit dem Teufel auch ganz anders um. Mit den unreinen Geistern gehst du ganz anders um, dann weißt du, die hast du schön am Schwanz. Macht man normalerweise nicht. Ein Idiot würde eine Schlange am Schwanz halten. Die Schlange nimmt man am Kopf normalerweise. Und so hat es immer gehabt und so hat es immer gehalten. Aber Gott hat ihnen was ganz anderes gelehrt. Weißt du, wir sollen Gottgelehrte sein, Theologen, von Gott gelehrt. Verstehst du, wir sollen von Gott gelehrt werden, wie man mit den Dingen umgeht. Pack's von hinten. Umgehe sie, hat Gott dem David gesagt mal in einer Situation. Weißt du, Moses muss mit der ganzen Tradition brechen. Und in der Gegenwart Gottes, wenn du dort hineinkommst, wirst du unwillkürlich mit der ganzen Tradition, deine Erziehung, deine Entwicklung, dein Werdegang, deine, ja, alles, was du hast, du wirst mit den Dingen brechen. Schmeiß es hin. Schuhe ausziehen. Was das auch immer heißt. Hast du schon mit deiner Tradition gebrochen? Also, das kann ich nicht. Aber wenn du in der Gegenwart Gottes bist, plötzlich kannst du alles. Wie komme ich in der Gegenwart Gottes? Gut, dass du fragst. Du sollst Sehnsucht bekommen nach Gott. Verlangen nach Gott bekommen. Du musst einen inneren Wunsch haben. Herr, ich suche dich. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele nach dir. Du sollst der Seele Luft machen. Und du sollst der Seele Raum geben, dass deine Seele, nicht dein Geist, weißt du nicht, ja, ich mache Bibelstudium, ich studiere die Bibel, ist alles gut und schön und recht. Aber weißt, nicht dein Geist braucht etwas, nicht dein Körper braucht etwas, deine Seele braucht die Gegenwart Gottes. Deine Seele. Moses will mehr von Gott kennenlernen und mehr von Gott erfahren, mehr von Gott wissen. Und wie erfahre ich das? Du musst dich führen lassen. Vielleicht musst du zuerst einmal alles vergessen. 40 Jahre lang in der Wüste. Er hat 40 Jahre auf dem Hof des Pharaos gelernt und was er dort alles studiert hat und so weiter, das musste er alles verlernen. Und das Einzige, was er in der Wüste hatte, verstehst du? In alle möglichen Tonarten hat das Geblöke der Schafe sich anhören müssen, anstatt dass er befehligt und das halt kommandiert und so weiter oder Pyramiden baut und all diese Dinge. Nein, immer so. Du bist richtig blöd. Du bist wirklich verrückt. Also, weißt du, Herr Schäferhund, geh du mal hin, erledige du das mal für mich. Er hütete die Schafe seines Schwiegervaters, nicht einmal seine eigenen Schafe sogar. Er war so ein Tagelöhner. Das war Moses. Er musste alles loslassen. Sogar seine Schuhe ausziehen und sogar seinen Stock noch wegschmeißen. Und dann erst konnte Gott ihn gebrauchen. In der Gegenwart Gottes zu kommen, es ist nicht so einfach. Weißt du, du willst, aber du wirst zum Mörder, wenn du das machst, wenn du mit deinem Willen machst. Wenn du in deiner Kraft machst, wirst du zum Verbrecher. Aber wenn der Herr das macht, der Herr kriegt dich dann ganz schön sanft und sachet um. Mose hat gelernt, Gott zu verstehen, seine Gangart. Denn Fleisch und Blut können nicht in das Reich Gottes, sondern nur der Geist, was der Heilige Geist macht. Wir brauchen also einen geschärften Geist, um mit Gott Kontakt zu bekommen, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen. Und Gott offenbart sich uns erst dann, wenn wir reif sind, Geschwister. Und ich frage mich, was für einen Reifegrad wir erreicht haben. Kannst du schon auf, also meine Kinder haben es immer, wenn sie mal prüfen wollten, die wollten ja immer in die Schule gehen. Aber wir haben gesagt, vielleicht seid ihr noch gar nicht so weit. Dann mussten sie überlangen, ob sie über den Kopf das andere Ohr berühren konnten und getestet. Und teste mal, ob du das andere Ohr erreichst, das andere Ohr erreichen kannst. Ob du mit beide Ohren hörst. Die Bibel sagt, mit hörenden Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen sie nicht. Weißt du, hörst du mit beiden Ohren oder hörst du nur so flüchtig mit einem Ohr? Also, kannst du mit der Hand das andere Ohr berühren? Funktioniert Ohr und Hand miteinander? Ist deine Hand aktiv? Erreicht deine Hand das andere Ohr? Was du hörst, kannst du auch tun. Biblisch ausgelegt, geistlich ausgelegt, so verdeutlichen mal und so weiter. Du musst also reif werden. reif werden, um Gottes Wege zu gehen und reif zu werden, Gottes Willen zu tun, schon allein zu erkennen. So, wie reifen wir? Also ich möchte dich warnen, wenn du so ringst und sagst, ich möchte so nah wie möglich bei dir sein. Näher mein Gott zu dir. Weißt du, du kannst dieses Lied jubeln und beten, singen und was weiß ich alles. Aber wenn Gott dich nachher in die Schule nimmt und sich näher zu sich zieht, dann mein lieber Freund, dann kann es sein, dass es schön bunt wird. In Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude zu bringen, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also, du kommst in der Gegenwart Gottes und Gott fängt dich an zu züchtigen. Da wirst du eingesperrt. Und da kriegst du nur Wasser und Brot. Weißt du, Züchtigung. Und am Anfang tut es gar nicht gut dem Fleisch. Das Fleisch rebelliert, schlägt sie um sich. Das ist Gegenwart Gottes, wenn Gott dich so in die Schule nimmt. Dann musst du still sitzen auf der Bank, darfst nicht mehr schnattern. Wenn Gott dich in die Schule nimmt, weißt du, ja, da musst du zuhören, was der Lehrer sagt und so weiter. Gott erlaubt, dass in unserem Leben Dinge passieren, die nie passieren dürften. Wir stolpern, rutschen aus. Scheitern, verlieren den Überblick, wie Moses hier wurde ein Mörder oder wie David ein Ehebrecher oder wie Abraham ein Lügner oder viele andere Sachen passieren dann im Leben. Weißt du, wenn Gott einen führt oder ich denke nur an Noah. Also, weißt du, wenn du die Leute anguckst, die Gott begegnet hat, du würdest keinen 5 Cent für die geben. Noah besauft sich. Der ist kaum in der neuen Welt gelandet, kaum den ersten Weinberg fertig, dann betrinkt er sich und seine Kinder versündigen sich an ihm sogar noch. Du siehst also, das passiert, wenn Gott dich führt und Gott sagt, Mensch, allein auf dich gestellt kannst du gar nichts. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Seid ihr machtlos. Weißt du, ohne der Gegenwart Gottes sind wir Feiglinge. Ohne der Gegenwart Gottes verleugnen wir unseren Herrn Jesus Christus. Auch wenn wir 3 Jahre Zeichen und Wunder erlebt haben am laufenden Band. Da siehst du, dass Zeichen und Wunder, die überhaupt nichts nützen, dass Manna 40 Jahre da zu essen und Wasser aus dem Felsen zu trinken, das bringt gar nichts. Wenn es darauf ankommt, versagen sie nach der Reihe. Petrus versagt, obwohl er so viel Wunder gesehen hat, obwohl er auf dem Wasser gehen konnte. Weißt du, diese ganzen geistlichen Erfahrungen, die kannst du alle in den Sack stecken. Die bringen nichts. Weißt du, und dann merkst du plötzlich, wenn es an deine Haut geht, wenn es an dir persönlich geht, Mädchen, ich kenne den, ich habe noch nie gesehen. Von was sprichst denn du? Ja, du warst mit ihm. Du siehst, er wird ein Heuchler, Lügner wird er. Und hat so viel Zeichen und Wunder gesehen. Deshalb, ich pfeife auf die ganzen Zeichen und Wunder, was du erlebt hast, wenn dein Leben sich nicht verändert, weil du noch nicht zerbrochen bist. Und so viele Christen sind noch nicht zerbrochen. Die haben schon so viel mit dem Herrn erlebt, aber sie haben selbst innen drin noch nichts erlebt, da ist noch nichts passiert. Und dann plärrt der gute Mann, ich muss vorstellen, der Held Petrus heult wie kleines Kind, als der Heiland ihn anguckt und er geht weg und der Heiland sagt kein Wort. Aber nach 3-4 Tagen kommt der Herr Jesus und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Du siehst, das ist die Gegenwart Gottes. Gott nimmt dich in die Schule und dann macht er Einzelprüfung, so Nachprüfung. So, Nachtest. Weißt du, hast du mich lieb? Ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr. Und dann geht's erst weiter. Dann beginnt die Berufung zu greifen. Wir reifen durch Anwendung, Geschwister. Wir erreichen die Reife erst durch Schwierigkeiten, durch Standfestigkeit, durch Krisen, durch Erschütterungen. Satan begehrt euch. Als ich an die Stelle kam, jetzt in der Bibelschule, und an die Stelle kam, und ich habe diesen Alexander und den anderen dem Satan übergeben, habe ich gedacht, Paulus, was hast du gemacht? Satan übergeben. Aber als ich der Sache nachgegangen bin, ich habe festgestellt, dass wir alle dem Teufel übergeben sind. Paulus sagt selbst, Satan schlägt mich mit Fäusten. Und dann in der großen Trübsal, dass die Zeit so schwer wird, dass kaum die Auserwählten gerettet werden. Und wie der alte Prediger da neulich gesagt hat, also in der Endzeit, in der Trübsalzeit wird sogar der Teufel Angst haben, den Menschen zu begegnen, die Erde zu betreten, weil es so schrecklich wird, dass nicht mal die Hölle sich ausmalen kann, was da alles passiert. Weißt du, und alle Heiligen sind irgendwie Satan übergeben gewesen, wie der Hiob. Aber dann nachher kam er mit doppelter Freude, mit doppelter Kraft, mit doppeltem Elan, mit doppelter Dynamik wieder an den Tag. Und er war reicher, doppelt so reich wie vorher. Das ist die Gegenwart Gottes. Wir haben Angst vor der Gegenwart Gottes. Weißt du, wie Ananias und Sapphira. Und keiner traute sich mehr, zur Gemeinde zu halten. Das ist eine heilige Gemeinde. Gut, wir können tot umfallen, aber du musst reif werden. Und wir reifen dadurch, dass Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Erst durch die Erziehung Gottes reifst du in der Gegenwart Gottes, wirst du immer reifer, wirst mehr und mehr beschnitten, mehr und mehr erzogen, lässt mehr und mehr weg von dir, was nichts ist. Dann schmeißt du das eine weg und das andere weg und ziehst die Schuhe zuletzt aus und den Stock auch noch weg. Ein ganz dummer Gedanke. Weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes kommst, dann es kann passieren, dass du sogar die Bibel wegschmeißt. Ich sag dir es. Du musst dich vielleicht auch von dem Buchstaben trennen, denn der Buchstabe tötet. Der Geist ist es, was lebendig macht. Bitte, verstehe ich mich falsch? Da sagst du also, ich kann gar nichts mehr glauben, ich verstehe gar nichts mehr. Wenn du so weit gekommen bist, dann ist die Zeit reif, wo du wieder in die Gegenwart Gottes kommen kannst. Herr, jetzt will ich nur dich suchen. Ich suche nicht mehr den Moses und Stab Israel und die Juden und die Apostel und die Gaben und den Heiligen Geist, was da die ganzen Auswirkungen. Ich suche nur dich, Herr. Vielleicht musst du mal auf den Nullpunkt runterkommen, um wieder ganz neu anzufangen. Weißt du, wir wollen immer Zeichen und Wunder sehen, wir müssen so weit gehen, Herr, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Wie der Apostel Paulus sagt. Ich achte alles für Kot. Und das ist die Gegenwart Gottes. Siehe, er betet. Und dann fängt er wieder ganz neu aufzubauen, von Null auf. Viele Christen die sind vielleicht schon 40 Jahre Christen, oder 20 Jahre Christen, oder 10 Jahre Christen, oder 5 Jahre Christen, oder 3 Jahre Christen, spielt keine Rolle. Weißt du, du bist so in der christlichen Routine reingekommen. Du weißt, wie das alles geht, du weißt, wo Psalm 23 steht und du weißt, wo die Bergpredigt steht, du weißt schon so vieles. Und du bist in Routine, also das alles sagt mir nichts mehr. Und Gott will wieder ganz neu mit dir sprechen. Gott will dir ganz neu begegnen. Und Gott will wieder ganz neu dich berühren. Und deshalb lässt er solche Dinge passieren, dass du sagst, also ich kann das ist mag für die anderen stimmen, aber für mich stimmt's nicht. Ist hart, was ich sage, aber das ist die Realität, in die wir hineinkommen möchten sollen. Schmeiß den Stab weg. Aber Herr, es steht doch in der Bibel, dein Stab und Stärken trösten mich. Schmeiß ihn weg. Vergiss es alles. Fang von vorne an. Nimm das von hinten. Weißt du, fang an von der Offenbarung, Kapitel 22. Fang von da an, das neue Jerusalem. Der neue Himmel und die neue Erde, fang von dort an. Das ist alles mit diesem Happy End. Fang mal von hinten an. Und wir sollten wieder von hinten mal aufgreifen und mal die Geschichte und nicht von Paradies, von Adam und Eva. So viele Christen fangen immer mit Adam und Eva an. Wir sollen mit neuen Jerusalem anfangen und mit der neuen Welt Gottes, von seiner Königsherrschaft. Und siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Was kann es Schöneres geben als die Gegenwart Gottes? Die Hütte Gottes unter den Menschen. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Theater, keine Panik, keine Depression. Alles vorbei. Kein Antichrist, kein falscher Prophet, keine lauen, trägen Gemeinden, die nicht kalt und nicht heiß sind. Weißt du, wir werden gezüchtigt. Und wir fragen manchmal, warum, lieber Gott? Jesaja 54, noch ganz schnell, ein paar Gedanken. Jesaja 54, Vers 16. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen. Nicht, dass er Schmied heißt. Gott hat den Schmied gemacht. Ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohle ins Feuer anbläst und die Waffen macht und sein Handwerk ausübt. Denn ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten, zu züchtigen. Ich habe auch den Vernichter geschaffen, den Schmied, diesen Grobschmied, der so auf dich einschlägt und auf dich hämmert. Und dir zusetzt, ich habe auch den Schmied gemacht. Warum? Gott will uns so hart machen wie Kupfstahl. So hart machen, dass wir vieles aushalten und vertragen, dass das uns nicht ausmacht, dass uns nicht aus der Bahn wirft, dass wir immer noch standfest sind, dass wir immer noch unerschütterlich sind. Gott will uns ja in seine Kaderschmiede nehmen. Das ist die Gegenwart Gottes. In der Wüste Da bereitet er seine Leute zu. Weißt du, wir müssen von Gott selbst geweckt werden, am brennenden Busch, neugierig gemacht werden. Was soll das? Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, sie haben auch nicht verstanden, lieber Gott, habe ich nicht auf dein Wort gehört? Habe ich nicht die Vision von dir gehabt? Komm rüber und hilf uns. Haben wir dir nicht vertraut, lieber Gott? Weißt du, du hast Gott vertraut und Gott geliebt und bist auf Gott eingegangen und bist nach Mazedonien gefahren und jetzt bist du im Gefängnis, nur weil du Gott gehorcht hast? Nur weil du an Gott geglaubt hast? Jetzt sitzt du da. Bruder Silas, verstehst du die Welt noch? Ich nicht. Aber dann fingen sie ja den Lobgesang an. Weißt du, dann kam die Gegenwart Gottes, als sie in der Trübsal den Lobgesang anfingen. Wenn dein Portemonnaie voll ist, wenn du kerngesund bist und wenn du alles hast, was du brauchst, dann kannst du Lobgesänge sprechen, aber die sind für die Katz. Weißt du, Lobgesänge in der Trübsalzeit, in der Schwierigkeit, wo du die Welt nicht mehr verstehst und du Gott nicht mehr verstehst. Und Bruder, lasst uns jetzt singen. Halleluja. Ja, sag du auch mal Halleluja. Und dann geht's so, da, weißt du, im Stock aufgehängt, fangen sie an, Gott zu loben. Das ist der Lobpreis. Wenn du mitten in der Hölle anfängst zu loben, mitten im Gefängnis, im untersten Verlies, anfängst Gott zu loben und zu preisen, dieser Lobgesang bringt Erschütterung. Bringt die Gegenwart Gottes. Gott kommt plötzlich runter und da wackelt alles. Und das ist Gegenwart Gottes. Weißt du, zu singen, weißt du, da mobbt dich niemand, verletzt dich niemand, schaut dich niemand schräg an oder sonst was. Da, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Vergiss es, diesen Dank braucht er nicht. Er braucht anderen Dank. Eine Tiefe sagst der anderen Tiefe, steht es in der Bibel. Von diesen Tiefpunkten, fang an Gott zu loben, aus der Tiefe deines Herzens. Weißt du, aus deiner Bedrückung, aus deiner Traurigkeit. Oh, da bricht alles zusammen. Aber preise Gott trotzdem, trotzdem. Und Satan wird geblendet von dieser Gegenwart Gottes. Da sagt er, ich verstehe den Matthäus nicht mehr. Weißt du, der Teufel muss so weit kommen, dass er dich nicht mehr versteht. Warum? Du preist Gott in jeder Lage und hier in dieser misslichen, ungeschickten Lage erst recht, Und in dem Augenblick, wo du in so einer Lage Gott preist, hat der Teufel keine Angriffsfläche mehr. Kann er dir nicht mehr zusetzen. Ist er gelähmt. Und das ist, wie wir die geistliche Kriegsführung führen sollen. David betet im Psalm 132. Ich werde mein Haus nicht mehr betreten. Ich lege mich nicht mehr in mein Bett. Ich gestatte meinen Augen keinen Schlaf, ich gönne mir keine Ruhe mehr, bis ich einen Platz gefunden habe, wo der Herr zu Hause ist. Ich werde nicht mehr länger schlafen, das ist die Suche der Gegenwart Gottes. Ich werde nicht mehr länger schlafen gehen, ich werde nicht mehr länger arbeiten, ich werde erst dann zur Ruhe gehen, wenn ich die Gegenwart Gottes gefunden habe, das Reich Gottes. So radikal war David. Er wusste, woanders bin ich nur der Blöde. Woanders blamiere ich mich nur. Woanders bringe ich mich sogar in Verruf. Versteht der Speichel läuft ihm aus dem Mund und steht noch in der Bibel nach 3000 Jahren immer noch. Weißt du, wir müssen unsere Erlösung verstehen, wie das funktioniert. Ich werde erst ruhen, bis ich in Gott ruhe. Bis ich in Gott Frieden gefunden habe. Die Gegenwart Gottes wird in unserer Abwesenheit gemacht. Das wäre eine Predigt für dich, aber ich lasse es nur. Weißt du, du bist gar nicht dabei. Du warst nicht dabei, als Jesus dich erlöste. Es wird alles in der Abwesenheit gemacht. Weißt du, wir werden versetzt an himmlische Orte. Da sind wir noch gar nicht dort, aber da sitzen wir schon. Unsere Stühle sind schon nummeriert. In der Gegenwart Gottes. Alles passiert in der Abwesenheit. Und jetzt bin ich nur da und ich schaue zu, was der Herr alles für mich macht. Das ist die Gegenwart Gottes. Ich bin noch nicht dort. Deshalb habe ich dir gesagt, fang an, die Bibel mit Offenbarung, die letzten paar Kapiteln zu lesen. Babylon ist gefallen, Halleluja. Weißt du, du musst nicht denken, die Welt wird ewig bestehen. Das System wird zerbrechen, früher oder später. Wir werden uns noch wundern, was da alles passiert. Weißt du, in der Abwesenheit, du bist gar nicht da, aber der Herr macht alles schon für dich. Und dann kommst hin und der Herr sagt, da war ich schon da, wo du jetzt hinkommst, da habe ich schon alles für dich vorbereitet. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und will euch zu mir nehmen, da wo ich, damit ihr da seid, wo ich bin. Die Gegenwart Gottes ist immer, wo wir nicht da sind. Verstehst du, in der Abwesenheit. Da ist Gott gegenwärtig. Gott bereitet schon einen Platz und Gott bereitet deine Zukunft schon. Gott hat deine Zukunft schon fest in der Hand. Du musst es nicht was managen, du musst nur nachkommen, du musst nur Jesus nachfolgen und dann kommst auch, wirst dort auch eingesetzt, das was Gott für dich vorbereitet hat. Weißt du, er geht uns nur voraus in der Abwesenheit. Gott ist immer gegenwärtig, wo ich nicht da bin. Verstehen wir das? Bisschen zu hoch? Soll ich noch runterkommen? Aber weißt du, die Dinge, und das ist immer, Herr, ja, ich bin noch nicht da. Aber der Herr sagt, du wirst da hinkommen. Du wirst an diesem heiligen Platz mal sein. Du wirst in meinem Haus sein. Aber David sagt, ich werde nicht vorher ruhen, ich werde nichts zulassen, bis ich Ruhe in dir gefunden habe. Bis ich einen Platz gefunden habe in deinem Haus. Und das passiert alles in der Abwesenheit. Das passiert, da bist du noch gar nicht da. Du bist noch gar nicht angekommen. Für uns passiert die Gegenwart Gottes immer da, wo wir nicht da sind. Wir sind jetzt noch in der Hölle, wir sind noch in den Schwierigkeiten, wir sind noch in dieser Welt, wir sind noch im Fleisch, wir sind noch ja umgeben von allen möglichen Sachen. Aber der Herr bereitet uns einen Platz und ich werde kommen und euch wegnehmen und ihr werdet da sein, wo ich bin. Seine Gegenwart ist, was wir hier erleben, was ich erlebe, um vernünftig zu sein, um realistisch zu sein, ist nur ein Zwischenzustand, nur ein Provisorium. Nur ein Provisorium. Nur dazwischen, Gott stellt sich dazwischen, zwischen mir und der Welt. Und Gott stellt sich dazwischen, zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Gott hat es alles in der Hand. Gott stellt sich dazwischen, so damit muss ich nicht fürchten. Ich bin dein Hirte, fürchte dich nicht. Und selbst wenn du im dunkelsten Tal dich befindest, ich bin immer noch bei dir. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Schau nicht zurück. Weißt du, schau nach vorne. Die Gegenwart Gottes ist immer vorne. Er geht dir voran. Herr, aber ich möchte gerne heute haben, jetzt. Und am liebsten schon gestern hätte ich gehabt. Aber der Herr sagt, warte, morgen um diese Zeit wirst du das Wunder sehen. Morgen um diese Zeit. Lass uns aufstehen und lass uns Gottes Gegenwart suchen. Wie lang ist es her, seitdem du sprachst mit dem Herrn? Wie lang ist es her, wo du sein Angesicht gesehen hast? Wie lang ist es her, wo du Jesus berührt hast? Wie lang ist es her, wo du zum letzten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest? Eine Frage nur. Damit können wir schon weitermachen, vielleicht heute Abend, heute Nachmittag oder irgendwie auf dem Nachhauseweg weiter diskutieren. Wie lang ist es her, dass ich wusste, hier war Gott. Hier hat Gott geredet. Hier hat der Herr mich berührt. Hier. Wie lang ist es her? 20 Jahre? Stell dir mal vor, nur 20, alle 20 Jahre isst du. Und alle 20 Jahre wäschst du dich. Weißt du, was aus deinem Leben rauskommt? Gar nichts. Also wir brauchen tagtäglich seine Gegenwart. Jedes Mal, wenn die Sonne aufgeht, Herr, danke, du bist da. Und ich wusste es gar nicht. Du bist bei mir. Und die Gegenwart Gottes ist überall. Ich muss nur zulassen, Herr. Ich muss nur von dir reden und du bist da. Ich muss nur an dich denken. Ich muss mich nur an dich erinnern. Und ich möchte dich erinnern, Gott ist da. Amen. Amen.